Herzlich willkommen bei True Criminology, dem Kriminologie-Podcast. In diesem Podcast widmen wir uns allen Fragen rund um das Ausmaß, die Hintergründe und Ursachen von Kriminalität. Ich bin Gina Wollinger, Soziologin und Kriminologin an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW.
Ich bin Nicole Bögelein, Soziologin und Kriminologin an der Universität zu Köln. Unser heutiges Thema lautet sexualisierte Gewalt. Und das ist ja ein Themenbereich, der wie kein anderer von gesellschaftlich-moralischen Vorstellungen geprägt und überformt ist. Jeder potenzielle Wandel, sowohl in der gesellschaftlichen Vorstellung als auch dann eben im Gesetz, haben weitreichende Konsequenzen für Opfer, für TäterInnen und auch für den rechtlichen und behördlichen Umgang mit dem Phänomenbereich. So ist es so, dass das Sexualstrafrecht in den letzten Jahrzehnten einem atemberaubenden Wandel eigentlich unterlegen ist. 1997 wurde die Vergewaltigung in der Ehe aufgenommen. Vorher war es irrelevant, ob die Ehefrau Nein gesagt hat. 1998 kam das Gesetz zur Bekämpfung von Sexualdelikten und anderen gefährlichen Taten in Kraft und 2015 gab es ja die Silvesternacht in Köln, in der es zu vielen sexualisierten Übergriffen an einem zentralen Ort von Feierlichkeiten kam und darauf entfachte wieder eine Debatte zur Verschärfung des Sexualstrafrechts. 2016 kam es dann zur sogenannten Reform Nein heißt Nein und in dem Zuge wurde neu geschaffen die tätliche sexuelle Belästigung, der sexuelle Missbrauch aus Gruppen und es wird nun im Grundtatbestand des sexuellen Übergriffs bestraft, wer gegen den Willen einer anderen Person, also Nein heißt Nein, oder unter Umständen, denen eine fehlende Zustimmung offensichtlich ist, vorgeht.
Und sicherlich hat jeder auch so ein paar Debatten im Kopf, die immer mal wieder in den letzten Jahren doch sehr intensiv geführt wurden. MeToo zum Beispiel oder halt um bestimmte Vorfälle sexualisierter Gewalt im Bereich der Filmbranche. Das zeigt auch nochmal, dass da gesellschaftlich immer wieder viel Diskussionsbedarf ist und schlägt sich auch in Gesetzesänderungen nieder. In welchem Ausmaß kommt denn nun sexualisierte Gewalt in Deutschland vor? Hier schauen wir erstmal auf das Hellfeld und hier zeigt sich ein Anstieg. Die Anzahl der polizeilich erfassten Fälle von Vergewaltigung und sexueller Nötigung in Deutschland lag 2022 in der PKS bei rund 11.000 Fällen. Die Aufklärungsquote ist relativ hoch über die Jahre, so um die 85%. Wenn wir es nochmal vergleichen mit der Aufklärungsquote auf alle Fälle bezogen in der PKS, dann liegt die ungefähr immer so bei 50%. Bei den Tätern handelt es sich überwiegend um Männer, 93%, und überwiegend um Erwachsene. Erwachsene ab 60 Jahren sind insbesondere bei den Deliktbereichen exhibitionistische Handlung und Erregung öffentlichen Ärgernisses, bei sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen unter Ausnutzung einer Amtsstellung oder eines Vertrauensverhältnisses und bei Besitz und Verschaffung von Kinderpornografie registriert. Jugendliche Tatverdächtige sind am häufigsten bei den Bereichen sexueller Missbrauch von Kindern, Vergewaltigung und sexuelle Nötigung und sonstige sexuelle Nötigung festgestellt. Wenn wir den Blick jetzt noch mal ein bisschen weiter fassen und uns nicht nur Vergewaltigung anschauen, sondern Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung zusammengefasst, dann sehen wir im Hellfeld einen Anstieg der letzten Jahre, auch einen relativ starken Anstieg und wir haben 2022 in diesem Bereich ungefähr 118.000 Fälle.
Genau, und wenn wir uns mal anschauen in so einem 10-Jahres-Verlauf, wann der Anstieg begonnen hat, dann sehen wir, dass der beginnt um 2017 herum. Und 2017 ist das Jahr, in dem die 2016 neu geschaffenen Tatbestände und die Veränderungen des Sexualstrafrechts sich wahrscheinlich das erste Mal in der polizeilichen Kriminalstatistik auch niedergeschlagen haben. Ich denke, dass das ein Einflussfaktor ist. Ein zweiter wird aber auch der sein, unter dem auch die Strafrechtsänderung an sich ja passiert ist, dieser gesellschaftliche Wandel, dass wir eben die MeToo-Debatte hatten, dass wir eine sehr breite gesellschaftliche Ächtung von Sexualstraftaten haben. Die Hoffnung ist, dass wir, was wir hier sehen, eben auch darauf gründet, dass Menschen sich das nicht mehr totschweigen und nicht mehr sagen, ja, ist halt passiert, sondern dass man eben dann sagt, nee, ich bringe das zur Anzeige, ich finde es nicht in Ordnung.
Also einige Gründe, warum auch so ein Wandel gesellschaftlicher Sensibilisierung dann auch eher dazu führt, dass sich Opfer trauen anzuzeigen. Also es gibt sicherlich viele Gründe, diesen Anstieg insgesamt im Hellfeld eher als eine Aufhellung des Dunkelfeldes zu betrachten, als so zu interpretieren, dass wirklich tatsächlich so viel mehr passiert ist. Und gerade auch mit einer Veränderung der Gesetzeslage kann jetzt halt ganz anders etwas bestraft werden. Und das führt natürlich dann auch dazu, dass einfach mehr erfasst, registriert, angezeigt wird.
Und du sagst das Stichwort Dunkelfeld schon. Wie sieht es denn im Dunkelfeld aus? Wenn wir uns mal ansehen, wie viele Menschen werden eigentlich Opfer von sexualisierter Gewalt? dann sehen wir, dass 7,4% der Frauen und 1,5% der Männer bis zum 16. Lebensjahr Opfer sexualisierter Gewalt mit Körperkontakt werden. Das heißt, ungefähr jede 14. Person erlebt sexualisierte Gewalt im Kindesalter. Ungefähr 17% erleben sexualisierte Gewalt im Lebensverlauf. Und wenn man sich jetzt fragt, wie viele, also in Dunkelfeldbefragungen fragt man oft, ist Ihnen im Verlauf Ihres Lebens das schon mal passiert? Und dann fragt man, ist Ihnen in den letzten 12 Monaten das und das passiert? Dann geben 3,8% an, dass Sie im letzten Jahr Opfer sexualisierter Gewalt geworden sind. Woher kennen wir diese Daten? Unter anderem aus der Befragung Sicherheit und Kriminalität in Deutschland. Das ist eine gemeinsame Dunkelfeldbefragung des Bundeskriminalamtes und der Polizeien der Länder. Die haben Fragebögen in mehreren Sprachen versandt und eine repräsentative Stichprobe für in Privathaushalten lebende Menschen ab 16 Jahren. Das ist jetzt hier wichtig. Da sind also die Gewalttaten an Kindern tendenziell nicht erfasst. Es konnten rund 45.000 Interviews ausgewertet werden.
Ein Kernergebnis der Befragung, das zeigt sich sowohl im Hellfeld als auch im Dunkelfeld, ist, dass Frauen signifikant häufiger Opfer werden als Männer. Die Prävalenzrate von Frauen betrug 6%, die von Männern 1,1%. Zum besseren Vergleich kann man auch die Inzidenzrate heranziehen, die zeigt an, wie viele Fälle pro 1000 Frauen oder Männer erfasst werden. Und hier zeigt sich nochmal, dass Frauen fast dreimal so häufig betroffen werden. Die Inzidenzrate ist bei ungefähr 265 Vorfällen pro 1000 Frauen. Bei Männern sind es nur 92 Vorfälle pro 1000 Männer.
Wenn man jetzt ein bisschen genauer noch guckt, wie sieht es bei den verschiedenen Deliktsbereichen aus, dann sehen wir, dass Frauen auch deutlich häufiger betroffen sind bei der Viktimisierung durch Exhibitionismus, also durch das Zeigen von Geschlechtsteilen. Sie sind häufiger Opfer bei körperlicher sexueller Belästigung. Da ist es ungefähr 22 Mal so hoch wie bei Männern. Und auch bei sexuellem Missbrauch bzw. Vergewaltigung werden Frauen deutlich häufiger zum Opfer. So zeigte sich da eine Inzidenz von 2,5 Fällen pro 1000 Frauen und in der SKIT-Befragung war für die Männer kein Wert berechenbar, weil nur eine einzige männliche Person dazu Angaben gemacht hat.
Wenn wir uns anschauen, welche Altersgruppen sind am stärksten betroffen, dann ist das Alter zwischen 14 und 18 am höchsten betroffen, aber auch zwischen 18 und 21 sind die Fallzahlen weiterhin hoch. Danach gibt es einen starken Rückgang. Jüngere Personen sind also häufiger betroffen als Ältere. Wenn wir uns anschauen, woher denn eigentlich die Täter und Täterinnen kommen, dann zeigt sich doch, dass der soziale Nahraum hier ganz relevant ist. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo wir einen Mythos in diesem ganzen Bereich ansprechen, nämlich die Vorstellung des fremden Täters, der irgendwo im Park, im Gebüsch auf sein Opfer lauert. Tatsächlich zeigt sich sehr häufig, gibt es eine Vorbeziehung, sind es Bekannte, Freunde, Freundinnen oder halt auch aus der Familie. Also der soziale Nahraum ist hier viel prägnanter.
Und wenn wir schon beim Mythen zerschlagen sind, können wir, wenn wir jetzt auf den Motivbereich von Tätern kommen. Fußnote, wir versuchen ja immer eigentlich zu gendern und auch zu gucken, wie sieht es mit Täterinnen und Tätern aus. In diesem Fall muss man sagen, dass es kaum Untersuchungen gibt dazu, was Frauen als Täterinnen bei sexualisierter Gewalt ausmacht. Insofern sind die Studien, auf die wir uns hier beziehen, tatsächlich auf Männerstichproben basiert und daher sprechen wir jetzt hier in diesem Teil tatsächlich von Männern als Tätern. Und wenn man sich dann eben diese Motivlage ansieht, dann hört man immer wieder den Begriff, auch in den Medien viel genutzt, des Triebtäters. Dahinter steht die Vorstellung, das ist jemand, der sich gar nicht kontrollieren kann, der nicht Herr seiner Sinne ist, sondern der zu etwas getrieben wird, seinen Trieb nicht steuern kann und entsprechend gar nicht anders kann, als Gewalt auszuüben.
Das resultiert ja auch so aus diesem freudschen Verständnis, eine Triebtheorie, dass da halt bestimmte Triebe in uns wirken, die einfach naturgegeben so da sind. Und dieser Mythos vom Triebtäter, der im impliziert jetzt einige problematische Annahmen, nämlich wenn ich davon ausgehe, dass der Mensch, in diesem Fall vor allem der Mann, gar nicht anders kann, seinen Sexualtrieb nicht steuern kann, dann haben wir hiermit auch oft verbunden so eine Opfermitschuld. Also Stichwort, der Rock ist zu kurz. Das Verhalten der Frau hat irgendwie diesen Trieb ausgelöst und das ist etwas, was gerade in dem Bereich sexualisierter Gewalt ja lange Zeit doch sehr vorherrschend war. Die Täter-Opfer-Umkehr, die Frage, ob nicht das Opfer etwas dazu getan hat, dass es zu dieser Tat kam.
Auch heute heute? Gibt es die Idee noch, also die Idee des Sexualdelikts, dass das Sexuelle ein Teil der Motivlage ist? Wir werden uns jetzt aber vor allem auf die weitergehenden Motive beschränken.
Mhm. Vielleicht noch eine Ergänzung auch dazu, was das noch impliziert, auch für den Umgang mit Tätern und Täterinnen ist das natürlich ganz gravierend, die Vorstellung des Triebes, denn wenn wir davon ausgehen, dann kann man eigentlich nicht therapieren und resozialisieren, sondern dann sind wir bei diesem Stichwort wegsperren und zwar für immer, was Gerhard Schröder, meine ich, mal so geprägt hat als Reaktion, wie geht man mit Tätern aus dem Bereich sexualisierter Gewalt um.
Genau, dann ist man auch bei einer, wenn man in der Geschichte noch ein Stück zurückgeht, also schon in der Weimarer Republik, gab es die Idee des Wegsperrens oder als Alternative eben der Kastration. Also wenn eben die Idee ist, das Einzige, was den Täter zu einer Tat veranlasst, sind irgendwelche biochemischen Prozesse, die in seinem Gehirn passieren, dann kann man die theoretisch ja auch stören und dann müsste die Sache ja auch geregelt sein. Mhm. Wir wollen uns jetzt aber einmal die Motive ansehen, die ansonsten in der Literatur noch genannt werden. Häufig findet man die Figur des Mannes mit brüchiger Männlichkeit, der so ein bisschen diese Idee hat, dass die Frau irgendwie höher gestellt ist in der Gesellschaft und über die Dinge verfügt, die er eigentlich auch gerne hätte. Und dann muss man eben die Frau unterwerfen, um sich an dem weiblichen Geschlecht insgesamt zu rächen.
Das ist sicherlich etwas, was hier kennzeichnend ist bei den Motiven. Dieses Machtgefühl, vielleicht auch selbst resultierend aus so einem Gefühl der Ohnmächtigkeit, wieder Macht zurückzuerlangen. Und insofern ist dann ja sexualisierte Gewalt eine Form von Gewalt, um jemanden zu dominieren und sich selbstmächtig zu fühlen.
Wenn wir auf die Erfahrungen der Täter blicken, dann sieht man, dass in der Kindheit viele Täter, die dann eben sexualisierte Gewalt ausüben, häufiger als der Bevölkerungsdurchschnitt Gewalt in der Kindheit erfahren hat. Man sieht nicht häufiger, dass sie selbst sexualisierte Gewalt als Kind erlebt haben. Aber eben die Gewalt an sich, die ja auch, also auch sexualisierte Gewalt ist Gewalt, insofern ein erhöhtes Gewaltvorkommen und die Problematik, wie Gewalt sich eben fortsetzt, auch über Generationen hinweg und weshalb es so wichtig ist, darüber auch zu sprechen und zu versuchen, sie an allen Stellen zu besprechen und ihr entgegenzutreten, wird hier nochmal deutlich.
Letztendlich sind das dann ja auch Ohnmachtserfahrungen aus der Kindheit, die irgendwie sehr prägend waren. Frauen als Täterinnen hierzu gibt es bislang noch nicht wirklich viel Forschung. Wir können gar nicht so viel dazu sagen. Man kennt sicherlich Vorfälle, wo sie als Mittäterin genannt werden. Aber hier ist auf jeden Fall auch eine Forschungslücke, das mal systematisch zu untersuchen.
Es gibt eine Untersuchung, wo man in Polizeiakten einmal nachgesehen hat bei den Tätern sexualisierter Gewalt. Wo waren die denn vorher in den polizeilichen Systemen zu finden? Also mit welchen Delikten waren die voreingetragen, um zu überlegen, sind es tatsächlich vor allem Täter, die vorher auch schon als Vergewaltiger aufgetreten waren. Dem war nicht so. Man hat sie in der großen Mehrheit mit einer sehr großen Deliktsbreite gefunden, bei Vermögensdelikten, bei Straftaten gegen die körperliche Unversehrtheit. Genauso, dass man sagen muss, es ist jetzt nicht so, dass es diese einschlägigen Tätertypus, der immer sexualisierte Gewalt ausübt, zumindest im polizeilichen Hellfeld zu geben scheint.
Wenn wir uns anschauen, wie häufig werden denn Täter wieder rückfällig, zeigt sich, dass die Rückfallquote gar nicht so hoch ist. Sicherlich würde die viel höher eingeschätzt werden, so in der Gesellschaft. Aber gerade auch verglichen mit anderen Deliktsbereichen ist sie eigentlich relativ niedrig. Man kann natürlich überlegen, woran liegt das? Letztendlich sind ja oft dann doch auch längere Haftstrafen damit verbunden.
Wir wissen über die sehr geringe Anzeigebereitschaft bei Delikten sexualisierter Gewalt, die zum einen mit der Schambehaftetheit, vermeintlichen Schambehaftetheit, der Delikte zu tun hat und zum anderen auch damit, dass sie eben oft im sozialen Nahraum passieren und man gehemmt ist, jemanden aus dem sozialen Nahraum bei der Polizei anzuzeigen.
Also das muss man auf jeden Fall mitdenken, dass einfach auch viele dieser Delikte im Dunkelfeld bleiben.
Die Schambehaftung, die immer noch an sexualisierter Gewalt klebt, hat sicher auch viel damit zu tun, wie sich die Opfer nach der Tat verhalten. Diese geringe Anzeigebereitschaft rührt vermutlich auch daher, dass Opfer nach einer Tat in eine Schockstarre verfallen und dass sie sich häufig selbst mit Schuldgefühlen plagen und eben fragen, habe ich was falsch gemacht, habe ich jemanden dazu angeregt? Sie haben vermutlich auch Angst davor, dass sie der falschen Bezichtigung verdächtigt werden. Wir wissen allerdings aus Untersuchungen, dass Falschbezichtigungen sehr, sehr selten sind und dass man tatsächlich da nicht Menschen, die einem von einer Straftat berichten, dass man sie nicht mit dieser Verdächtigung konfrontieren sollte.
Zumal wir Falschbezichtigung ja auch in allen Straftatbeständen haben. Also ich finde es immer ganz interessant, dass es eigentlich hier nur diskutiert wird oder mal so rangeführt wird und nicht in einem anderen Kontext. Ja, da zeigt sich auch nochmal so ein bisschen der Blick auf das Opfer in diesem Deliktsbereich. Was natürlich oft auch schwer macht, ist, dass Aussage gegen Aussage steht. Ne? Auch das kann natürlich nochmal dazu beitragen, dass man nicht anzeigt, weil man das Gefühl hat, eigentlich auch so eine schwierige Beweislage zu haben. Das ist natürlich auch nochmal schwierig, auch für die Behandlung dieser Fälle.
Die Opfer sind auch durch die Tat selbst einfach ganz schwer belastet. Also sie haben Gewalt erlebt, das heißt, sie haben Schmerzen, sie haben tatsächlich ja körperliche Verletzungen auch davongetragen. Und darüber hinaus ist bei sexualisierter Gewalt immer noch die Frage im Raum, habe ich mich mit einer sexuell übertragbaren Krankheit angesteckt? Bin ich vielleicht schwanger geworden durch die Vergewaltigung? Also auch da ist eine Belastung, die über die Tat selbst hinauswirkt, nochmal in einem ganz besonderen, auch körperlichen Maß gegeben.
Und auch je nachdem, wie das soziale Umfeld damit umgeht, wie vor allem auch, wenn es zur Anzeige kommt, die Polizei damit umgeht, das Gerichtsverfahren, kann das ja auch nochmal zusätzlich sehr belastend sein. In der Kriminologie sprechen wir ja hier dann auch von sekundärer Viktimisierung, also quasi nochmal eine Opferwerdung aufgrund der ganzen Reaktionen danach.
Genau, und die eben auch leider der offiziellen Institutionen. Also es ist nicht so, dass sich die Polizei immer ideal verhält und immer erstmal glaubt und immer erstmal ganz offen das Ganze aufnimmt. Und es ist auch so, dass wenn es tatsächlich zu einem Gerichtsverfahren kommt, dass auch da nochmal ganz viel Belastendes auf die Opfer zukommt. Und insofern sie da häufig auch davon berichten, dass sie nochmal eine sekundäre Viktimisierung erfahren haben. Und dann schließlich werden sie leider auch oft mit Vergewaltigungsmythen konfrontiert. Wir wollen die jetzt gar nicht alle reproduzieren. Der Gedanke dahinter ist so ein bisschen, naja, Vergewaltigung geht ja gar nicht, wenn die Frau das nicht will. Und deshalb muss sie es irgendwie mit angeregt haben. Und dann geht es um die Kleidung, dann geht es um die Idee der zu Unrecht beschuldigt Seins, dann geht es um die Idee, dass Nahestehende sowas gar nicht machen würden etc. Also all diese Mythen, die dann da so im Raum stehen, selbst wenn sie nicht geäußert werden, die sind so im kulturellen Gedächtnis der Gesellschaft auch da, dass ein Opfer immer, wenn es über diese Tat spricht, auch in gewisser Weise dagegen ansprechen wird. Und gegebenenfalls sind sie dann eben doch auch mal verbalisiert und im Raum da und man wird gefragt, ja, was hattest du denn eigentlich an, wie hast du dich denn verhalten?
Ja, das sind alles Gründe, warum es einfach auch für ein Opfer schwierig ist, nach der Tat sich Hilfe zu suchen, anzuzeigen. Und auch das kann natürlich, umso länger so ein Opfer wartet, auch noch mehr Unverständnis im sozialen Umfeld dazu führen, warum man nicht sofort reagiert hat. Für den Umgang bedeutet das jetzt, dass es irgendwo auch Hilfssysteme braucht, neben dem Weg zur Polizei. Und ein ganz interessantes Beispiel sind da die sogenannten Gewaltambulanzen. Eine Möglichkeit, wo im Kontext eines Krankenhauses Verletzungen dokumentiert werden können, Spuren quasi gesichert werden können, auch wenn es nicht im polizeilichen Bereich ist, sondern von Ärztinnen und Ärzten, das festgehalten werden kann, ein Bericht geschrieben wird, DNA-Spuren oder dergleichen gesichert werden können, ohne dass es dann zur Anzeige kommen muss. Und das Opfer kann dann selbst entscheiden, nach Monaten, Jahren möchte ich vielleicht doch anzeigen und dann sind die Spuren da einfach hinterlegt und gesichert.
Damit sind wir wieder am Ende der heutigen Folge, in der wir erstmal so einen generellen Blick auf sexualisierte Gewalt geworfen haben. Und in der nächsten Folge widmen wir uns dann dem Thema sexualisierte Gewalt an Kindern. Was lässt sich zusammenfassend über das heutige Thema sagen? In aller Regel sind Sexualdelikte Beziehungsdelikte. Das Bild vom Triebtäter ist falsch. In der Regel handelt es sich um geplante und machtbezogene Delikte. Im Vergleich zu anderen Straftaten sind die Rückfallquoten gering, mit allen Einschränkungen, die dahinter liegen. Es scheint so zu sein, dass die Anzeigebereitschaft bei sexualisierter Gewalt steigt, da die Zahlen im Hellfeld steigen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Bis dahin.